In seiner Funktion als CEO hat er ein Einkommen gehabt, monatlichen Lohn von rund 30.000 Franken. Er hat aber viel mehr ausgegeben. Und dort ist eben die Frage, ja, woher ist denn das Geld gekommen?
Dies ist der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. Ein Luxusleben auf Pump, eine Trennungsgeschichte, in der es um viel Geld geht. Dunja und der Arnold Häfliger aus der Zentralschweiz, die führen ein luxuriöses Leben. Lena Berger, du hast den Artikel über ihren Fall geschrieben und der heisst «Ein Luxusleben auf Pump». Als erstes, wie hat das Leben von diesen Häfligers ausgesehen?
Also sie haben sehr ein gutes Leben gehabt. Sie haben in einer Villa in der Nähe vom Vierwaldstättersee gelebt. Das war ein sehr grosses Anwesen gewesen. Also es hat, allein schon die Miete hat gut 7.000 Franken im Monat gekostet. Das ist so ein Quartier. Du musst dir vorstellen, es hat so ganz hohe Hecken, damit man die Häuser nicht sieht. Und das hat damit so, dass auch viele Prominente so ein bisschen in diesem Quartier innen leben. Und der Mann, der hat eine grosse Firma geleitet mit vielen Angestellten. Und so Ferien hat man in St. Moritz verbracht. Und allein schon für die Sommerferien in Italien hat man gut 45.000 Franken ausgegeben.
Nicht mehr nichts, könnte man sagen.
Das ist nicht mehr nichts, von dem kann ich nur träumen. Genau, und das Paar, das ist also seit über 20 Jahren verheiratet. Sie haben zwei Töchter, die sind inzwischen beide volljährig. Und ja, nach aussen war es eigentlich so die perfekte Familie gewesen.
Und dann kommt eben eine Trennung und eigentlich das Ende vom luxuriösen Leben. Was passiert denn da genau?
Ja, das kommt ein bisschen darauf an, wahrscheinlich, wer von diesen beiden, dass man fragt. Also, in den Gerichtsurteilen, die ich gesehen habe, sehen wir natürlich wenig darüber, warum, dass es dann letztlich zu der Trennung gekommen ist. Er hat in der Gerichtsverhandlung hat er gesagt, dass sie ihn kurz vor der Trennung hat sie ihn belogen, hat ihn immer wieder geweckt in der Nacht, so ein bisschen aus Boshaftigkeit. Sie sagt, das stimmt nicht. Er hat auch gesagt, Gegenanwältin hätte so suggerieren, dass er seine Frau geschlagen hätte, das sei absolut nicht der Fall gewesen. Ja, es ist durch schwierig, in so einer Beziehung hineinzugehen. Also er hat einfach gesagt, wir haben es gut gehabt miteinander, wir haben uns getrennt. Wir haben eine Lösung auch für die Zeit der Trennung. Sie haben die Hand drauf gegeben und dann sind sie zu der Anwältin gegangen.
Aber die Trennung hat er wählen dann?
Das kann ich nicht sagen. Ich weiss nicht, von wem aus die Trennung gegangen ist. Es hat so ein bisschen gedacht, das hätten sie beide ein bisschen genug voneinander.
Ah, okay, gut. Und du hast aber mit beiden können reden?
Nein, also es war so, dass ich in der Gerichtsverhandlung war, wo es um die Unterhaltszahlungen gegangen ist, das werden wir sicher noch zu sprechen kommen. Und dort war nur er vor Ort gewesen. Also seine Noch-Ehefrau und auch ihre Anwältin haben darauf verzichtet, an der Verhandlung teilzunehmen.
Unterhaltszahlungen, genau. Um die soll es jetzt gehen. Muss der Arnold Häfliger Unterhalt zahlen?
Genau, es ist ja so, wenn man verheiratet ist und sich trennt, dann gibt es, glaube ich, so Eheschutzmassnahmen, heisst das, glaube ich, wo man eigentlich gerichtlich so die Zeit von der Trennung eigentlich regeln. Und das ist vor Gericht gegangen, zuerst vor dem Bezirksgericht und das hat entschieden, dass der Herr Häfliger rund, also jetzt aufgrund der 30.000 Franken an seine Frau und seine Töchter muss zahlen pro Monat. Und er hat sich da dagegen gewehrt, also vor dem Kantonsgericht zuerst, ist dort aber auch nicht erfolgreich gewesen. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich mich eigentlich mit dieser Geschichte angefangen auseinandersetzen, ist das gerade noch hängig gewesen vor dem Bundesgericht, ob er muss Unterhaltszahlungen zahlen in dieser Grössenordnung.
Grössenordnung. Katharina Sigrist vom juristischen Beratungsteam vom Beobachter. 30.000 Franken, ich sage nochmal das schöne Wort, nicht mehr nichts. Wie berechnet sich denn so eine höhere Summe?
Ja, 30.000 Franken ist wirklich nicht mehr nichts pro Monat. Dunja und der Arnold haben sich offenbar entschieden, bei der Geburt der Kinder, dass Dunja aufhört zu arbeiten. Sind nachher über 20 Jahre verheiratet gewesen. Also kann man sagen, die Ehe war lebensprägend gewesen. Und wenn man dann in so günstigen Verhältnissen lebt, dann hat man Anspruch auf den gleichen Lebensstandard auch nach der Scheidung. Und den tut man dann ganz konkret ermitteln. Und wenn die so ein luxuriöses Leben geführt haben während der Ehe, hat sie eigentlich Anspruch darauf, sie und die zwei Kinder, das weiterhin so können zu führen. Und darum ist das so hoch ausgefallen, offenbar.
Luxuriöses Leben. Das muss man auch erst mal verdienen. Wie viel hat denn der Herr Häfliger verdient?
Ja, das ist eine umstrittene Frage in dem Sinn. Er hat in seiner Funktion als CEO hat er ein Einkommen gehabt, monatlichen Lohn von rund 30.000 Franken ungefähr. Er hat aber viel mehr ausgegeben. Und dort ist eben die Frage, ja, woher ist denn das Geld gekommen? Und ja, man fragt sich das, oder? Wie kann man rund 70.000 Franken im Monat ausgeben, wenn er nur 30.000 Franken verdient?
Und was ist denn die Auflösung von dem Rätsel?
Ja.
Also ich meine, ja.
Ja, also es ist so gewesen, er hat sich eigentlich wie so einen halbwegs, sage jetzt mal, normalen Lohn ausgezahlt. So für seine Position. Er hat aber regelmässig Darlehen genommen. Und zwar bei seiner eigenen Firma. Und die hat er in dem Sinne ja nicht müssen zurückzahlen. Oder wer hat ihn sollen zwingen, die zurückzahlen? Er hat immer in der Gerichtsverhandlung wieder gesagt, ja, das müsse er dann schon zurückzahlen, aber hat er nie müssen. Und über die ganzen Jahre hinweg dürfte sich da ein Betrag von rund oder über 8 Millionen angehäuft haben, die er ausgegeben hat.
Also Schulden gegenüber der eigenen Firma.
Genau, genau. Und das bedeutet natürlich, dass sein steuerbares Nettovermögen, das ist eigentlich über Jahre immer negativ gewesen, oder? Und das heisst, er muss natürlich auch ein bisschen weniger Steuern zahlen. Hm. Also wenn er sich so einen Lohn auszahlt, hat er seine Steuerrechnung sehr viel höher ausgefallen natürlich. Und er hat in der Verhandlung immer gesagt, auch meiner Frau und meinen Töchtern muss bewusst gewesen sein, dass wir das Leben auf Pump leben.
Mhm. Er wird von Gericht dazu verknurrt, Unterhaltszahlen in einer rechten Höhe. Aber das ist ja irgendwie fast nicht leistbar, wenn der Monatslohn quasi dem entspricht, wo man sollte ausgeben für die von ihm getrennte Frau und die Kinder. Ja, was soll er denn machen?
Genau, also das ist natürlich auch seine Argumentation vor Gericht, das ist klar. Aber das Gericht hat eigentlich angeschaut, wie viel haben sie ausgegeben und sie haben gewusst, ja, da muss noch irgendwo anders Geld reinkommen. Und er hat sich eigentlich stetig geweigert, wirklich Einblick zu geben, wie genau das läuft. Das hat man ihm auch immer vorgeworfen, dass er da nicht voll transparent gsi, also, ja.
Aber trotzdem, irgendwie, die Summe, ich glaube, was ich im Kopf habe, sind irgendwie 27.500 Franken, etwa ungefähr, die er sollte zahlen. Katharina, sagst, das muss doch im Gericht auch bewusst sein, dass so etwas gar nicht kann funktionieren. Also das,
ja, das Gericht geht halt davon aus, dass da noch andere Mittel rum sind. Also, und dass er eben trotzdem leistungsfähig ist, wenn er das über all die Jahre so hat können stemmen.
Aber trotzdem, 27.500 Franken, das ist, scheint einem doch recht übertrieben, wenn man sich überlegt, was andere Leute überhaupt zum Überleben haben.
Da sieht man, dass der Mann oder die ganze Familie in einer Lebenswelt lebt, die sich sehr von unserer unterscheidet. Also wir können uns das nicht vorstellen, für sie ist das echt das normale Leben gewesen. Also allein schon die Töchter, wenn man schaut, was die so zugesprochen bekommen haben mit so 18, 19, 6, 7'000 Franken pro Monat nur für sich. Also mein Sackgeld ist deutlich tiefer gewesen natürlich. Das kann man schlicht nicht vergleichen. Ja.
Mhm, das ist schon wahnsinnig. Eben, und jetzt hat man mal herausgefunden, dass da das Leben auf Pump mit Schulden bei der eigenen Firma, das gibt Steuersparnis, das geht so lange gut, bis ein Einschnitt kommt. Wo immer wieder bei ganz vielen Leben natürlich zum Einschnitt geführt hat, nämlich die Pandemie Covid. Was ist denn mal noch heftiger passiert dort?
Genau, in dem Moment hat er ein Problem gehabt. Und zwar hat seine Firma hat, während der Pandemie einen Covid-Kredit beantragt vom Bund. Und ich möchte euch noch erinnern, eigentlich, es hat Bedingungen gegeben für die Kredite. Die sind relativ schnell gesprochen worden, aber es hat doch gewisse Bedingungen gegeben, nämlich dass eine Firma keine sogenannte Aktionärsdarlehen und keine Dividenden darf auszahlen. Und das hat bedeutet, dass der Trick vom Herrn Häfliger, dass er eigentlich sich sehr regelmässig solche Darlehen gegeben hat und von denen eigentlich gelebt hat, der hat nicht mehr funktioniert. Und dann hat er genau das Problem bekommen, du vielleicht vorher angesprochen hast, ja, wie zahle ich jetzt die rund 30.000 Franken Unterhalt? Und er hat sich dann entschieden, einfach weniger Alimente also weniger Unterhaltszahlungen zu zahlen.
Und dann passiert aber etwas anderes, dann ist natürlich seine Frau nicht zufrieden.
Genau, also konkret sind das, sage ich jetzt mal, vielleicht immer noch 10.000 Franken im Monat, aber halt nicht rund 30.000 Franken. Und seine Frau hat ihn dann angezeigt wegen der sogenannten Vernachlässigung von Unterhaltspflichten.
Mhm. Und was passiert dann?
Ja, also dann ist es vor Gericht gegangen, zuerst vor das Bezirksgericht und dann vor dem Kantonsgericht, wo ich dann dabei war in der Verhandlung. Und ja, die Staatsanwaltschaft hat beantragt, dass er bestraft wird dafür, dass er die Unterhaltszahlungen nicht leistet.
Hm. Also da hat es ein paar Wolken, die über dem Kopf von Arnold Häfliger hängen, wenn man so will. Oder da gibt es einerseits mal die Schulden, dann die ganzen Unterhaltszahlungen an die Frau, die er leisten muss. Nach der nächsten Gerichtsverhandlung kommt ein bisschen etwas Undurchsichtiges raus dabei. Hast du mit ihm geredet nachher, ne?
Ja, also ich hatte nach der Verhandlung kurz Gelegenheit gehabt, mit ihm zu reden. Und ich habe ihn natürlich einfach in der Verhandlung selber erlebt. Und ich habe das schon noch interessant gefunden, echt so eine sehr reiche Mann, sagen wir, privilegierte Situation, Lebenssituation, eben in einer anderen Welt als du und ich. Aber er hat sich schon stark als ein Opfer eigentlich gesehen. Und er hat auch gesagt, ich kann die Beiträge einfach nicht können zahlen. Und es war aber so, gewesen, das Bezirksgericht Vorinstanz hat ihm das nicht abgenommen, auch weil er nach wie vor sehr viel Geld ausgegeben hat. Es war ja nicht so, gewesen, dass er dann einfach selber die Unterhaltszahlungen gekürzt hat und selber auch plötzlich bescheiden gelebt hat, sondern er hat selber auch weiterhin viel Geld ausgegeben. Also er lebt in einer feudalen Villa, er hat Luxusreisen gemacht mit seiner neuen Freundin und darum hat ihm das Bezirksgericht schlicht nicht geglaubt, dass er nicht in der Lage gewesen wäre, die Unterhaltszahlungen zu leisten. Und ja, aus der Sicht vom Kantonsgericht hat er bis jetzt eigentlich nicht wirklich offengelegt, wie viel Geld das ihm jetzt tatsächlich zur Verfügung steht. Ja, und letztlich muss man sagen, er hat ja die ausstehenden Unterhaltsbeiträge dann auch gezahlt gehabt. Also irgendwoher hat er gesagt, er hätte noch etwas geerbt. Und er hätte, also auf jeden Fall, das ist beglichen gewesen, oder? Und ja, das hat ihn aber dann eigentlich nicht davor bewahrt, dass er verurteilt worden ist, weil er sich über einen längeren Zeitraum her zu seiner Unterhaltspflicht nicht nachgekommen ist und er ist dort zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt worden.
Also nochmal eine Strafe auf alles ab. Aber Katharina Sieger ist trotz allem, wenn ich die Summe höre, das dunkelt mich trotzdem exorbitant. Und ich weiss, nach dem Buchstaben vom Gesetz wird das so berechnet. Andererseits, Vor dem Gesetz sollte man doch, also im Gesetz sollte ja auch irgendwo berücksichtigt werden, dass die Leute dann vielleicht auch in eine totale Armut hineintrieben werden. Also ich habe mir jetzt nur versucht vorzustellen, was wäre dann passiert, wenn er jetzt nicht mit der Freundin weiter auf St. Moritz und solche ähnlichen Orte gefahren wäre in der Ferien, sondern plötzlich hätte man ganz, ganz fest, ja, sparen. Werden das anders beurteilt worden oder müsste das Gesetz nicht anders beurteilen?
Ja, kann schon sein. Also man tut halt Unterhaltsbeiträge wirklich nach den konkreten Verhältnissen berechnen. Wenn sich die ändern, dann kann man so Unterhaltsbeiträge auch anpassen oder eben mit einer Änderungsklage reduzieren lassen.
Ah, er müsste dann selber klagen, dass die Beiträge reduziert werden?
Genau, ja.
Er hätte das können machen, aber für das hätte er eben jetzt doch endlich mal müssen sagen, wie viel Geld das ihm tatsächlich zur Verfügung steht. Und das hat er sich ja eigentlich, das hat er versucht, offenbar über den ganzen Prozess durch zu vermeiden.
Also so ein bisschen das Ganze im Unsicheren oder im Unsichtbaren.
Ja, genau. Und darum ist es ja auch dazu gekommen, dass man gesagt hat, ja, der muss das können leisten, einfach aufgrund von diesen Berechnungen.
Und wie geht es ihm denn heute? Also hast du irgendeine Ahnung?
Nein, also ich habe mit ihm, er hat auch nicht reagiert, jetzt nachdem der Text publiziert wurde, habe ich eigentlich nichts mehr von ihm gehört. Aber ich nehme an, dass er jetzt nicht zu armen Tagen gekommen ist. Aber ich kann es dir nicht sagen. Ich habe keinen Kontakt gehabt mit ihm. Und mit ihr habe ich einfach auch nur Kontakt gehabt. Ich habe natürlich auch versucht, ihre Sicht einzufliessen zu lassen in meinen Artikel. Sie hat aber nicht mit mir reden und hat mir einfach über ihre Anwältin ausgerichtet, dass es also dann nicht stimme, dass sie ihn immer geweckt und geplagt habe.
Der Fall, ein Podcast vom Beobachter. Produktion Erik Facon und Carlo Lardi. Nachzulesen ist diese Episode online oder im Heft vom 5. Juli 2024. Haben Sie Fragen oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns an podcast@beobachter.ch.